Genau, weil die Lesung war ja schon. Das war der Test, ob ihr auch wach seid. Jetzt kommt also die Predigt und tatsächlich am Anfang wollte ich ein wenig Beteiligung. Wen von euch ist das Wetter jetzt zu heiß? Mal Finger hoch. Und von denen, die jetzt den Finger oben haben, wer fand denn das Wetter zu kalt vor 8 Wochen? Wahrscheinlich auch alle. Das ist ja ein Phänomen, was jedes Mal typisch ist. Wenn es irgendwie Mitte Mai schlechter wird bis in Juni, beklagt man sich, und da nehme ich mich nicht aus, dass man bei 16 Grad irgendwie keinen Sommer hat. Jetzt haben wir fast 40 Grad, jetzt ist natürlich auch nicht gut. Einige Ausnahmen mal abgesehen. Das beschreibt ja so ein bisschen auch dieser christliche Jojo-Effekt, den wir, glaube ich, durchgehen in unserem Leben. Gott kann es uns eigentlich nicht recht machen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, Wetter ist toll, 40 Grad, es könnte noch heißer sein, aber die meisten würden dann eher sagen, das ist Quatsch. So ist es halt mit uns. Die Predigt habe ich heute Schuld sind immer die anderen genannt. Es könnte auch ganz viele andere Titel haben, aber ich habe mir den ausgesucht und ich versuche das so ein bisschen zu erklären, warum. Worum geht es heute? Wir haben die Lesung von Anja gehört und ich glaube, das Herrnmal von Horst Dieter passt da ganz gut rein. Das Problem mit diesen Hiobsbotschaften, mit der Katastrophe, die auf uns zukommt, hat eigentlich den Ursprung im 1. Mose 3. Da ist eigentlich das Kind im Brunnen gefallen. Von dort ging es gleich in die falsche Richtung. Und da kommen wir gleich noch ein bisschen näher darauf. Was ich heute ein bisschen aufzeigen möchte, ist natürlich die Ursünde, die Sünde, die damals im Paradies begann. Aber eigentlich viel mehr ein bisschen auch schauen, was kommt denn vor der Sünde und was kommt nach der Sünde? Beziehungsweise, wieso sündigen wir? Was muss gegeben sein, damit wir sündigen? Und am Ende möchte ich so ein bisschen hoffen, euch aufzuzeigen, wie können wir dem entgegenwirken? Was haben wir für Möglichkeiten, eben nicht zu sündigen oder zumindest nicht so doll? Sündigen werden wir ja immer. So sind wir nun mal konzipiert. 1. Mose 3. Ich lese nochmal von Vers 11. Darauf fragte er Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und jetzt kommt's, das ist, finde ich, symptomatisch für, wie Menschen sich verhalten, auch heute noch. Und bei Kindern kann man das ganz besonders sehen und auch das werde ich gleich nochmal versuchen darzustellen. Adam antwortete, die Frau, nicht ich, sie war's. Ich würde sowas nie machen, ich hätte das nie gemacht. Wenn die Frau, die du Gott mir gegeben hast übrigens, also eigentlich ist es deine Schuld und wenn dann die der Frau und dann am Ende vielleicht habe ich irgendwie auch was falsch gemacht. Aber eigentlich war es du und dann die Frau und ich definitiv nicht. Ja und dann kommt er natürlich zur Frau. Was hast du da getan? Die Frau antwortete, hey, die Schlange war's. Nicht ich. Sie hat mich verführt. Und deswegen habe ich das getan. Gott, wie ein Vater und ein Vater auch mit seinen Kindern, der hört sich das dann mal an und sagt, alles klar. Ist mir jetzt eigentlich auch egal, wer es war. Hinten drauf kriegt ihr trotzdem. So läuft es ja meistens ab, auch wenn das pädagogisch vielleicht nicht immer gut ist. Aber vom Prinzip gibt es immer eine Strafe für Verfehlung. Und häufig ist es den Eltern, gerade wenn man mehr Kinder hat, ist es irgendwann auch gar nicht mehr möglich, rauszufinden, wer hat es eigentlich wirklich getan und wie hat es alles angefangen. Wir haben jetzt bei uns gerade so 7 bis 8 Kinder in der Nachbarschaft, die ganz viel miteinander spielen. Und gelegentlich kommt es natürlich immer vor, dass irgendwas kaputt geht, dass einer heulend angerannt kommt, meistens sind es die Kleineren, die dann sagen, der und der hat mich geärgert. Dann gehst du als liebender, umsorgender Vater mit der ganzen Autorität, die man hat oder auch nicht hat, halt hin und versucht der Sache auf den Grund zu gehen und hat dann so 6 Kinder vor sich, die so reihum sagen, er was, ich habe das nur gemacht, weil er. Und am Ende gibt man auf. Ich zumindest. weil du kannst den Schuldigen in der Regel nicht finden und dann gibt es die Kollektivschuld. Dann heißt es halt gut, jetzt wird der Wasserhahn abgedreht und es wird halt nicht mehr im Garten gespielt oder geplanscht. Das sind so leichte Andeutungen, wo ich glaube, das, was im 1. Mose 3 steht, ist aktueller denn je, weil es eine menschliche Charaktereigenschaft ist, zumindest bei den meisten Menschen. Es gibt zum Glück auch gute Ausnahmen, die findet man nur so selten, die das nicht machen. Aber die meisten und ich sowieso, das sind immer die anderen. Neulich habe ich was verloren, einen Schlüssel, den Steffi mir in die Hand gedrückt hat, weil sie gerade drei Kinder, die beiden drei auf dem Arm hatte und eigentlich was ganz anderes machen wollte. Und ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, dass sie mir den Schlüssel vom Nachbarn, weil wir die Katze füttern sollten, in einem alten zerrissenen Kuvert gegeben hat. Den habe ich mir in die Tasche gesteckt, habe das gar nicht registriert, komme wieder, weil ich die Katze gefüttert habe, die wir für die anderen Nachbarn gerade füttern. Und sie fragen mich, hast du die Katze gefüttert? Ich, welche Katze? Ja, die von dem Nachbarn. Nee, ich habe doch gar nicht den Schlüssel. Doch, den habe ich dir gegeben. Sag ich, das hast du mir nicht gegeben. Ich die Taschen durchsucht, habe ich nicht. Alle Mülleimer durchsucht, ob ich irgendwas weggeschmissen habe, habe ich nicht. Zurück zu den Hasen, die wir gefüttert haben. Also der Schlüssel war weg und ich konnte mich nicht daran erinnern, original, dass ich, das war letzte Woche, ist noch nicht lange her, dass ich diesen Schlüssel hatte. Und meine erste Reaktion war, Steffi, wie kannst du mir den Schlüssel geben, wenn ich drei Kinder auf dem Arm habe, was völlig anderes im Sinn, und dann noch in so einem alten Papier fetzen? Eigentlich war es ihre Schuld. Dann habe ich versucht, demütig zu sein und habe gebetet, Herr, es ist jetzt blöd, wir mussten die Nachbarn anrufen, weil wir dachten, der Schlüssel ist weg. Die waren gerade auf dem Campingplatz. Und habe gesagt, Herr, du kannst das jetzt wirklich ändern und wir können den Schlüssel finden. Und ich habe wirklich gebetet, weil ich dachte, ich finde ihn jetzt nicht mehr. Und 10 Minuten später, und das war irre, kommt Steffi an und sagt, sie hat ihn im Mülleimer in der Küche gefunden. Wir die Nachbarn wieder angerufen, Schlüssel ist gefunden. Und ich dachte, nur irre, also wahnsinnig. Aber ich habe eben auch mein Herz gesehen und ich war wirklich so, dass ich dachte, also Steffi, das hättest du, das kannst du nicht machen. Mir so den Schlüssel geben, also egal. Gut, so viel dazu. Was man also im 1. Mose sieht, ist, dass wir gerne den anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Was wir auch sehen, und das ist spannend, weil das geht eigentlich auch durchs ganze Neue Testament, ist, dass es immer einen Versucher gibt, der uns in Versuchung führt. Eine Versuchung, die uns herausfordert. Und dann letzten Endes auch die Aktion, die Sünde, die praktisch die Bedürfnisse, die wir dann gerade haben, befriedigt. Das heißt, wir fallen in die Versuchung und machen das, was wir nicht machen sollen. Auch das kennen wir alle ganz banal, wenn man versucht, mal eine Woche Schokolade zu fasten oder irgendwas. Und ich habe das auch mal versucht neulich und komme nach Hause. Ich war den ganzen Tag wirklich stolz auf mich, weil ich es geschafft habe. Und dann steht ein schöner gedeckter Tisch mit super leckerem Nachtisch. Und der Vorsatz war ungefähr noch 10 Sekunden standhaft in mir. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich es halt nächste Woche. Und die Schokolade war weg. Und so ist es halt auch. Das ist banal, aber natürlich machen wir das mit ganz wichtigen Sachen, auch in unserem Glaubensleben. Und es gibt eben jemand, der uns versucht. Und in Matthäus 4 erfahren wir ein bisschen mehr über das, was uns wirklich in Versuchung bringt. Wir kennen die Stelle, Matthäus 4, ganz vorne 1. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Es war also geplant, dass Jesus in Versuchung geführt werden sollte. Es musste passieren. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Das passiert bei mir leider viel früher schon. Da trat der Versucher an ihn heran, der Teufel oder auch Satan, und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, und auch hier gleich der Brückenschlag, Gott ist immer mit dabei. Immer das, ja, wenn Gott wirklich existiert, wenn du wirklich von Gott bist, wenn du wirklich Gottes Sohn, wir sind Gottes Kinder. Wenn das wirklich stimmt, dann mach doch das mal oder dann tu doch das. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass du aus diesen Steinen Brot machen wirst. Und auch da ist ja gemein, 40 Tage nicht gegessen, nicht getrunken und selbst wenn du so ein bisschen mal zwischendurch isst, das ist lang. Und wer mal gefastet hat, weiß, dass man Hunger hat und auch Durst. Und genau da geht er rein und sagt, das ist die Versuchung, der Versucher ist Teufel. Und die sozusagen das Medium in diesem Fall ist Brot, es könnte auch alles andere sein, es könnte Wasser sein, heutzutage würde man vielleicht Cola eisgekühlt sagen, ist ja völlig egal, es geht ums Prinzip. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und da sagt er nicht, ich brauche kein Brot, ich habe keinen Hunger, sondern er greift es auf und sagt, verteidigt seinen Vater. Und sagt, Gott hat aber auch was anderes gesagt. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und er lässt sich nicht verunsichern, dass Gott wirklich existiert, dass er Gottes Wort ist. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, der Teufel ist auch nicht doof, der gibt natürlich nicht sofort auf. Der will testen, der will gucken, wie standhaft jeder von uns ist. Und das hat er bei Jesus natürlich auch probiert. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Daraufhin ließ der Teufel von ihm ab und es kamen die Engel und dienten ihm. Also, auch Jesus wurde getestet und zwar massivst. Er hat den Test bestanden und dann hat Satan gesagt, okay, hier habe ich jetzt keine Chance mehr, dann gehe ich mal weiter. Und das macht er ja auch noch heute. Auch wichtig, am Ende gibt es die Belohnung. Die Engel kommen und tragen Jesus davon. Also, es macht Sinn, durchzuhalten, weil am Ende das kommt, wofür wir vom Prinzip leben, was wir alle erhoffen. Interessant auch hier, weg mit dir, Satan. Ich glaube, das sagt Jesus eigentlich nur zweimal in der Bibel. Zumindest ist es mir nur bekannt. Es ist einmal hier und dann sagt das ja noch einmal zu Petrus. Und der Brückenschlag liegt ja jetzt erstmal gar nicht nahe, weil er Petrus ein Apostel war, ein Christ. Aber auch da, Matthäus 16, da nahm ihn Petrus beiseite, ihn Jesus, und machte ihnen Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan. Geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das ist ein Hammer, weil ein kurzes Stück vorher sagt er, dir gebe ich den Schlüssel. Auf dir will ich meine Kirche bauen. Fand ich immer komisch. Das ist so wie Schizophrenie irgendwie. Also entweder ist man ein Apostel, ein Jünger oder Satan. Geht ja nicht beides. Aber es geht natürlich doch, weil in diesem Sinne Satan, der Teufel, dafür steht, für das Weltliche, für das, für die Bedürfnisse, für die Verführung und Versuchung und für die Sünde, die in uns lebt und die wir versuchen zu befriedigen. Und das ist auch heute noch so. Und nicht umsonst sagt der Satan, der Teufel zu Jesus, wirf dich mir nieder und bete mich an. Und wir könnten jetzt Teufel oder Satan auch mit allen anderen Götzen, die wir so haben, austauschen. Es kann auch das Auto sein, der Beruf, die Karriere, die Familie, die Kinder, das Ansehen, was auch immer es ist. Es ist dieses etwas anderes außer Gott anbeten und meinen, dass man darin Heil findet. Und der Teufel möchte angebetet werden, wie Gott von uns auch angebetet wird, werden möchte. Aber aus anderen Motiven. Er macht es aus Selbstzweck. Gott möchte, dass wir ihn anbeten, weil er uns liebt und weil er das Beste will. Jetzt kann man sich fragen, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Versuchung, Verführung, Sünde zu? Er könnte doch einfach sagen, läuft nicht, Satan. Ich verbiete dir das und Schluss aus. Tja, die Antwort weiß ich nicht. Tatsache ist, dass es nicht so ist. Erklärungen gibt es viele. Eine ist natürlich immer der, dass wir eben den freien Willen haben. Er will keine Marionette. Er will liebende Kinder, so wie auch die Eltern nicht wollen, dass die Kinder immer genau das machen, was man sagt, nur weil sie das machen müssen, sondern man will, dass die Kinder ja letzten Endes einen respektieren und lieben und deswegen das machen, was man ihnen sagt, aus Liebe und nicht Soldaten ranzüchten, auch wenn das vielleicht bei einigen manchmal anders ist oder war, aber vom Prinzip will man ja aus Liebe seine Kinder dazu bewegen, dass sie das machen, was gut für sie ist. Gott möchte das auch. Und mit Verführung sagt er Folgendes in Matthäus 18. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführungen geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Auch hier ganz klar, Satan, Teufel, die Sünde ist in der Welt, aber wehe, sie geht von dir aus. Wehe, du stiftest andere dazu an, in die Grube zu fallen, zu sündigen. Kurz vorher spricht er über die Kinder und macht da nochmal den Hinweis, dass wer Kinder sozusagen in die Irre führt, und in diesem Sinne sind wir eben auch Kinder, der, für den wäre es besser, mit dem Mühlstein sozusagen auf den Grund des Sees zu landen, als in die Hände Gottes. Also auch da eine ganz klare Warnung. Ja, es gibt Verführung, es wird sie immer geben, aber es hat auch Konsequenzen. Wir haben heutzutage ganz viele Versuchungen. Ich glaube, die schlimmste ist immer, und da ist Satan auch heute noch aktiv, ist der Zweifel. Wir haben viel Leid und wir haben für Christian gebetet, für Jürgen, und es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die es so geht. Es gibt Situationen im Leben, es gibt Momente, die nicht fair sind, wo man sagt, warum passiert das jetzt? Wieso mir und nicht ihm oder überhaupt, warum ist das so? Es macht keinen Sinn, es ist gemein, es tut weh und man will es nicht. Und auch dort ist Satan aktiv und streut dir den Zweifel in die Augen. Gibt es den Gott dann wirklich? Wenn es ihn gäbe, warum lässt er das dann zu? Das sind Anfechtungen, die wir haben, mal mehr, mal weniger, aber sie sind da. Deswegen brauchen wir die Gemeinschaft, weil jeder geht dort durch. Jemand, der sagt, dass er sie nie hat, hat irgendwas elementar noch nicht verstanden. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet, nachdem er vorher geschworen hatte, er würde sich für ihn umbringen. Hat er nachher ja auch gemacht. Aber er brauchte diese Phase der Reinigung, des Testens, des Wachsens, bevor er so weit war, dass er von Gott eingesetzt werden konnte. Und häufig wachsen wir erst dann, wenn wir vorher gebrochen werden. Warum muss Gott uns brechen? Warum muss das Herz bluten? Weil nur etwas, was verletzt ist, auch wieder neu wachsen kann. Wenn wir einen Baum oder eine Pflanze umsetzen wollen, dann machen wir sie gerade. Wir sägen vielleicht hier was ab, damit es schön aussieht. Bei Menschen geht es nicht so einfach. Man kann sie nicht einfach mal hier den Arm abnehmen, dann machen wir es auf die andere Seite ran, dann geht's gerade. Weil wir von innen krumm sind, weil wir von innen verdorben sind. Jeder von uns auf seine eigene Art. Zum Glück nicht ganz, aber immer in einer ganz bestimmten Richtung. Das zu reinigen tut weh. Und das mag keiner gerne. Und es muss aber sein, weil nur dadurch werden wir wachsen. Und damit wir da nicht zerbrechen, gibt's Hoffnung. Weil im 1. Korinther 10 zum Glück auch steht, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Tja, das ist schwer manchmal. Mich hat dieser Satz, diese Stelle immer viel geholfen, wenn ich das Gefühl habe, es geht wirklich nicht mehr weiter. Ob es in der beruflichen Situation ist, ob es Entscheidungen sind, ob man von England nach Deutschland wieder zurückziehen muss, ob man sich hier bewirbt, ob man das macht, ob man... Es gibt Situationen, glaube ich, in jedem von unserem Leben, wo man an Grenzen kommt und denkt, jetzt geht's eigentlich nicht mehr weiter. Bisher ging es gerade noch, ich habe es irgendwie noch geschafft, aber jetzt ist Schluss. Es geht nicht mehr, Gott, ich kann nicht mehr. Und dann sagt er aber, diese Situation wird nie eintreten. Es wird nie sein, wenn du an mich glaubst, dass du über deine Kraft hinaus in Versuchung geführt wirst. Und vielleicht sollte ich es anders formulieren. Du wirst vielleicht über deine Kraft hinaus versucht, aber nicht über die Kraft, die Gott dir geben kann, wenn du zu ihm kommst. Und das ist entscheidend. Jeder von uns kennt, glaube ich, das Gefühl, dass man müde, abgearbeitet ist, erschöpft ist. Burnout ist ja eine Sache, die es nicht erst seit heute gibt, aber in allerlei Munde ist und da ist ja auch was dran. Aber ich glaube, eine Sache von diesem Burnout ist, dass wir alle, die Menschen und auch als Christ sind wir da ja nicht gefeilt vor, versuchen die Dinge aus eigener Kraft zu schaffen, aus eigenem Intellekt. Aus den Talenten, die Gott uns gibt, versuchen wir aber das maßgeschneiderte, ich mache das schon so meine Art, zu machen. Und das nehmen wir natürlich auch mit in die Gemeinde. Ja, ich hast ja recht, aber ich probiere erst mal. Ne? Wer von uns lässt sich von einem anderen Geschwisterteil wirklich mal sagen, und ich meine Geschwisterteil im geistlichen Sinne, du bist hier auf dem Holzweg, mein Lieber, umkehren. Das ist schwierig, weil, und da komme ich auch gleich zu, da schwingen manchmal auch eigene Interessen mit. Einen anderen zu belehren ist biblisch, aber man muss aufpassen, dass es auch von Gott gewollt ist und nicht von einem selber. Dann ist es nämlich Sünde. Und das ist schwierig. Das gleiche Problem in gewisser Weise haben, glaube ich, die Korinther in ihrer Gemeinde ja auch gehabt. Da ging es um das Götzenfleisch und den Götzendienst. 1. Korinther 10, ein bisschen weiter unten, 14. Darum, liebe Brüder, meidet den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Urteilt selbst über das, was ich sage. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Und dann ein bisschen später sagt er, schaut auf das irdische Israel. Haben die, welche von den Opfern essen, nicht Teil am Altar? Was meine ich damit? Ist denn Götzenopferfleisch wirklich etwas? Oder ist ein Götze wirklich etwas? Nein. Aber was man dort opfert, opfert man nicht Gott, sondern den Dämonen. Ich will doch nicht, dass ihr euch mit Dämonen einlässt. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht Gäste sein am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir die Eifersucht des Herrn wecken? Sind wir wirklich stärker als er? Und dann sagt er, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst ohne aus Gewissenhaftigkeit nachzuforschen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Wenn ein Ungläubiger euch einlädt und ihr hingegen möchtet, dann esst, was euch vorgesetzt wird, ohne aus Gewissensgründen nachzuforschen. Wenn euch aber jemand darauf hinweist, dass es Opferfleisch, dann esst nicht davon. Mit Rücksicht auf den, der euch aufmerksam macht und auf das Gewissen. Ich meine das Gewissen des anderen, nicht das eigene. Warum soll meine Freiheit vom Gewissensurteil eines anderen abhängig sein? Wenn ich in Dankbarkeit mitesse, soll ich dann getadelt werden, dass ich etwas esse, wofür ich Dank sage? Warum erwähne ich das oder lese ich das vor? Weil Unter Götzenfleisch können wir uns heute, glaube ich, eigentlich fast nichts mehr vorstellen. Wir haben dieses Problem nicht. Wenn wir Muslime wären, dann könnte man zumindest mit dem Schweinefleisch das noch verbinden. Aber hier geht es ja eigentlich um was ganz anderes und um viel mehr. Die Frage so ein bisschen ist, was hat denn das heutzutage mit uns zu tun? Was ist denn das Götzenfleisch oder vielmehr die Diskussion um das Götzenfleisch in unserer heutigen Gemeinde? Und ich glaube, wir haben ja auch einige Diskussionen, die so ein bisschen heiß geführt werden. Innerhalb der Ortsgemeinde Hamburg, aber auch innerhalb von vielen Gemeinden Christi in Deutschland. Zum Beispiel, dürfen Frauen beten? Dürfen Musikinstrumente benutzt werden? Darf das oder jenes gemacht werden? Da mag jeder eine andere Meinung zu haben. Tatsache ist, es stößt auf. Ist das jetzt Sünde? Ist es unsere Sünde, wenn wir etwas anders machen als andere Gemeinden? Oder ist es deren Sünde, dass sie unser Gewissen belasten? Auch da gibt eigentlich zum Glück Gott eine Antwort, wie wir mit solchen Dingen umzugehen haben. Matthäus 22, 36 bis 40. Meister, welches Gebot im Gesetz ist denn das Wichtigste? Wie bin ich denn ein guter Christ, Meister? Was muss ich tun, damit ich dir gefalle? Welche der vielen Dinge muss ich denn befolgen? Wie oft muss ich fasten? Wie oft muss ich singen oder nicht singen? Wie oft muss ich denn Andacht halten? Wann muss ich morgens aufstehen und wie viel Zucker darf ich in meinen Kaffee schütten? Was soll ich machen, um ein guter Christ zu werden? Er antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz samt den Propheten. Ja, noch Fragen? Es steht ja alles da. Jetzt ist die Frage, ja, wer ist denn mein Nachbar und wie mache ich das? Und auch dort, und das lese ich jetzt vor, gibt es den barmherzigen Samariter. Die Geschichte, die, glaube ich, uns Christen so sehr betrifft und betreffen sollte, wie kaum eine andere Geschichte, weil es genau den Kern dessen trifft, was wir häufig falsch machen. Wir sind so beschäftigt, dass wir meinen, wir müssen evangelisieren, wir müssen das machen, jenes machen, häufig auch mit den guten Vorsätzen, dass wir es für Gott machen, aber wir schießen am Ziel entweder vorbei oder über das Ziel hinaus. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Darum geht es ja eigentlich. Wir sind hier, komischerweise, ja nur wie so ein Auto, was geparkt ist, um dann richtig abzuheben. Wie ein Rennpferd, was in der Box steht und auf den Startschuss wartet. Wir werden aufgezogen, wir laufen uns hier warm, um dann eigentlich am Ende des Lebens das wirkliche Leben zu haben. Ist manchmal nicht so ganz einfach so zu kapieren, vom Herzen zu erfassen, aber intellektuell wissen wir es zumindest. Ob wir das immer fühlen, ist ja manchmal tagesformabhängig. Aber er antwortet, Jesus, wieder, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also wir müssen schon Kraft aufwenden. Aber dann, wenn wir am Ende sind, das ist wie der, ich glaube, ich habe keine Ahnung von Autos, das ist wie der Turbo-Diesel, wie der Turbo beim Diesel. Wenn du drauf drückst, passiert nicht und irgendwann kommt dieser Kick und das ist dann der Turbo, das ist der Beschleuniger. Der Beschleuniger ist Jesus. Der gibt dir den Kick, wenn du eigentlich nicht mehr kannst. Wenn wir am Ende sind mit unserer Kraft, dann kommt dieser Kick aus dem Nowhere, aus dem Nichts. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter mit der Geschichte. des barmherzigen Samariters. Wir kennen die Geschichte. Es sind vom Prinzip die Priester, die im heutigen sozusagen aufs christliche Leben übertragen. Es sind die Christen, es sind wir, die vorbeigehen an dem zusammengeschlagenen Türken, Iraner, Afghanen, wen auch immer. Jemand, wo wir eher nicht so sehr bedacht sind, unbedingt hinzugucken. Nicht immer, aber doch manchmal. Es ist der, der eben uns nicht so nah ist. Da gehen wir vorbei, weil wir beschäftigt sind. Und der Katholik geht vorbei, wir gehen vorbei. Und dann kommt irgendein Atheist, der sagt, hey, kannst du doch hier nicht liegen lassen. Und er kümmert sich, wie Gott möchte, dass wir uns um andere kümmern. Können wir das immer praktizieren? Natürlich nicht. Ich glaube, wir können nicht immer 100% uns opfern, 100% stehen bleiben, allen helfen. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache. Auch Jesus hat ja nicht alle geheilt, die er getroffen hat. Auch er blieb nur bei gewissen Menschen stehen, um Zeichen zu setzen. Aber er ist ja auch nicht gekommen, um jetzt die Welt von allem Elend zu befreien. Das soll ja erst später kommen. Aber diese Geschichte ist, glaube ich, für uns wichtig, weil sie uns ermahnt, dass wir nicht in diese Selbstherrlichkeit verfallen und denken, ja, ich bin jetzt so beschäftigt zu evangelisieren, ich muss aber um 18 Uhr den Termin einhalten, deswegen rausche ich jetzt an allem, was Gott mir vielleicht in die Wege stellt, mal kurz vorbei, weil ich habe ja meine Agenda. Wir haben das doch alles geplant, es muss jetzt auch so ablaufen. Und das ist schwierig, es ist ein Kompromiss. Aber wir müssen offen bleiben für das Unerwartete, was Gott uns gibt. Und häufig sind es die unerwarteten Momente, die Begegnungen im Bus. Neulich hatte ich eine Patientin, die war Pastorin, mit der habe ich gesagt, ich predige. Die war ganz begeistert und haben wir uns über Sünde und alles Mögliche unterhalten. Das war unerwartet, das wusste ich nicht. Aber es waren, wo ich merkte, das sind die kleinen Momente, wo man seinen Glauben teilen kann. Es muss nicht immer groß sein. Es darf groß sein, es soll auch groß sein, aber wir haben auch die kleinen Momente im Auge zu behalten. Jetzt haben wir über Konflikt in der Gemeinde ein bisschen gesprochen, im ersten Korintherbrief, was wir hier auch haben. Hier speziell in Hamburg, aber generell. Die Frage ist ja immer, wie geht man mit Konflikten um und warum tauchen sie überhaupt auf? Sie tauchen auf, weil wir auch unsere eigene Agenda mitbringen. Sie tauchen auf, weil wir geformt sind von den Eltern, von der Familie, von der Umgebung, von dem Beruf, von unserer, was auch immer, wie wir halt groß geworden sind. Und auch als Christen können wir das nicht ablegen. Wir haben unseren Stolz. Einige mehr, einige weniger. Ich weiß es von mir. Es ist ein grausam manchmal, wie stolz ich bin. Und wie schwer es ist, sich von anderen was sagen zu lassen. Und manchmal meint man, man hat es unter Kontrolle, aber es kommt immer wieder hoch. Und es kommt dann hoch, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Es kommt dann hoch, wenn du gar nicht damit rechnest. Und Anja und ich haben solche Momente auch schon gehabt. Und es wird sie auch immer geben. Warum? Weil wir Sünder sind. Und zwar jeder. Das ist schlimm, weil wir Versuchung haben, weil wir immer wieder drauf eingehen und weil wir menschlich sind. Auf der anderen Seite, und das ist das Aufbauende, liebt uns Gott so sehr, dass er uns immer wieder auch verzeiht. Dass er uns sagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist jetzt den Kopf in den Sand stecken und aufhören. Dann ist es schlimmer als vorher. Also weitermachen. Wer mal Rennen, Dauerlauf oder irgendwas Ausdauersportmäßiges gemacht hat, Marathon gelaufen ist, kennt die berühmte 30-Kilometer-Wand, gegen die man läuft, wo man das Gefühl hat, die Beine können gar nicht mehr, der Körper ist am Ende, ich schaffe diese letzten 12 Kilometer nicht. Meistens geht es dann aber irgendwie weiter, aber es tut weh. Und im Galater 5 steht noch mal ein bisschen was über die Werke des Fleisches und des Geistes. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltung, Parteiung, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Jetzt kann man das mal sacken lassen und denken, ist da was dabei, was für mich auch zutrifft? Ja. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, und jetzt wird's wirklich bitter, wird das Reich Gottes nicht erben. Es ist kein Freifahrtschein hier, sich zu behalten wie so ein Volltrottel, Vollidiot und immer noch zu denken, ist egal, was ich mache, das wird ja alles. Jesus ist ja für mich gestorben. Das wird nicht passieren, weil wenn wir wirklich an Jesus glauben und auch in Jesus stehen, dann haben wir auch den Geist. Und die Frucht des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaft und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer trägt in seinem Herzen noch Bitterkeit einem anderen Menschen gegenüber, einer anderen Situation gegenüber, die noch heute wehtut? Bräuchte euch jetzt nicht melden, aber könnt ihr. Ja, haben wir alle. Ich hab's auch. Es gibt Dinge, die tun weh und der Stachel sitzt tief. Und auch Paulus betet ja für den Stachel, den der Herr aus seinem Fleische ziehen soll. Und wahrscheinlich hat er es nie gemacht, weil er gesagt hat, so wie ich dich ausstatte, so wie ich dich geschaffen habe, das reicht. Wenn du jetzt ein bisschen leidest, dann leidest du halt mal. Fertig, aus. Ist auch nicht nett. Irgendwie haben wir doch einen komischen Gott. Ich finde es nicht immer so toll. Wenn ich mir einen Freund aussuchen würde, würde ich mir jetzt keinen aussuchen, der sagt, also ich hau dir dann auch mal eins zwischendurch mal hinten auf den Popo, weil das brauchst du. Dann denkst du, weiß ich gar nicht, ob du mein Freund sein sollst. Kinder sind da ja radikaler, die wechseln die Freunde dann. Weil der hat mich gehauen, der ist nicht mehr mein Freund. Tag später sieht es dann wieder anders aus. Aber generell mögen wir sowas nicht. Und deswegen ist doch das Allerentscheidendste, dass, wenn wir uns auch nichts merken, von dieser Predigt sowieso nicht, aber generell, wenn wir uns auch nichts merken, was wir als Christen eigentlich tun sollen oder nicht tun sollen, dann ist es doch das. Das ist jetzt das Kochrezept für Dummies, wie man so schön im Englischen sagt. Das ist also das, wenn man gar nicht kochen kann, aber man muss was kochen. Dann ist es das. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Liebt einander. Alles andere kann man zur Not auch weglassen, wenn man sich daran hält. Das Problem ist, dass wir es ja nicht machen. Aber das würde ausreichen. Jetzt haben wir alle ein unterschiedliches Verständnis, was Liebe und Barmherzigkeit heißt. Und da geht es nämlich los. Für den einen ist Liebe, dass morgens der Müll rausgebracht wird, für den anderen ist das Folter. Du würdest doch nie verlangen, dass ich das mache, weil du weißt, ich kann das gar nicht. Da wird es ein bisschen kompliziert, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn jeder das tut, was er gerne den anderen sozusagen, andersrum, wenn jeder das tut, was er gerne vom anderen hätte, oder auch andersrum, wenn jeder das unterlässt, von dem er weiß, dass es ihn selber sehr verletzt, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Und zum Schluss, und dann höre ich auch auf, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollen, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Jetzt stellen wir uns einmal ganz dumm, ne? War dies eine Dampfmaschine? Jetzt stellen wir mal uns vor, Gott würde uns versprechen, und ich bin Zahlenmensch, ich kann in Zahlen besser denken, wenn du 1.000 Euro aufs Konto legst, gebe ich dir 1 Milliarde Euro am Ende deines Lebens. Oder wenn du in Pension gehst. Jetzt stell mal vor, wir würden so ein Versprechen kriegen. Da würden wir alle zur Bank rennen und 1000 Euro einzahlen, weil wir denken, in 30 Jahren, das ist eine Rendite, das ist irre. Das mache ich. Und wenn es auch nur 100.000 Euro sind, oder was will ich damit sagen? Das ist eigentlich das, was er sagt. Er sagt, gib reichlich und ich werde dir 100.000, 10.000-fach von dem wiedergeben, was du anderen gegeben hast. Aber fordere das nicht ein von dem anderen, nach dem Motto, ich gebe dir jetzt und dann, ne, gib mal schnell zurück, sondern überlass es den Herrn. Und er wird dich überschütten mit seinen Segnungen. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also es sind nicht immer die anderen schuld, wenn man den Balken, den Splitter im Auge hat, sondern in der Regel ist es selber. Wenn man Verletzungen erfährt und Verletzungen spürt, ist es meistens nicht das Problem des anderen, dass er gemein zu mir ist, sondern es ist mein Problem, dass ich denke, es ist gemein, dass ich die Erwartungshaltung habe, hey, ich bin doch Arzt, ich möchte mal ein bisschen Respekt haben hier in der Gemeinde. Ich bin promoviert. Nicht der Einzige, Markus auch da, aber eine Erwartungshaltung, die wir haben, wo Gott sagt, die habe ich dir nie versprochen. Ich habe nie gesagt, dass alles honkidori wird. Ich habe nie gesagt, dass du nie leiden wirst. Ich habe nie gesagt, du wirst reich sein, ein tolles Auto fahren, eine tolle Wohnung haben, ein Haus am Strand, viele Kinder und sonst noch, was man sich so unter Schönheit und einem tollen Leben vorstellt. Das hat er ja nie gesagt. Er will ja nur, dass wir ihm folgen. Und wenn es weh tut und wenn man unzufrieden ist, ist es immer leichter, die Schuld beim anderen zu suchen. Aber was er möchte, ist, dass wir im Herzen demütig werden und gucken, vielleicht hat es ja doch irgendwas mit mir zu tun, dass alle immer sauer auf mich sind. Komisch. Warum fahren alle Autos in die falsche Richtung? Und in diesem Sinne, einen schönen Sonntag.